Detektor FM destilliert die spannendsten, skurrilsten und witzigsten Interviews von Detektor FM.
Hello and a very warm welcome to the Detektor FM destilliert. Lesson 1, Brexit. Hallo, wir sind's wieder. Heute wäre Brexit eigentlich gewesen. Mit mir im Studio ist Jan. Hallo Jan.
Hi Christian.
Wir reden über die Woche, die da war bei Detektor FM. Und heute, wirklich an diesem Tag, sollte eigentlich laut des Planes Großbritannien aus der Europäischen Union abhauen. Aber ist nicht so. Heute wird nochmal abgestimmt, zum dritten Mal über einen Plan, der jetzt leicht modifiziert wurde im britischen Parlament. Theresa May hat eh schon gesagt, ich gehe bald. Allzu lange mache ich es nicht mehr. Aber wir haben diese Woche eine sehr, sehr spannende Gesprächsrunde gehabt oder einen Gast gehabt. Und zwar Kate Connolly vom Guardian.
Mhm. Kate Connolly vom Guardian ist die Berlin-Korrespondentin von dieser britischen Tageszeitung. Und sie hat eine ziemlich interessante Story. Sie hat ein Buch geschrieben, Exit Brexit heißt das. Und da merkt man, dass diese ganze Brexit-Geschichte, wie sehr die auch in das private Leben einfach vieler Menschen eingreift sozusagen. Also sie lebt schon eine ganze Weile eben in Deutschland, ist auch verheiratet, glaube ich, hat Kinder hier. Und sie hat im Prinzip nach dem Referendum hat sie die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, weil sie eben Angst hatte, dass möglicherweise ihr berufliches Leben in Deutschland, auch ihr familiäres Leben in Deutschland, nach dem Brexit nicht mehr so einfach zu bewerkstelligen wäre ohne die deutsche Staatsbürgerschaft. Und in diesem Buch erzählt sie so ein bisschen, ne, wie sie sich eben privat fühlt, erzählt auch ein bisschen was darüber, wie und warum die Briten so gestimmt haben, wie sie gestimmt haben und warum es jetzt irgendwie so ein komplettes Chaos ist da in Großbritannien. Und darüber hat sie uns erzählt. Das fand ich sehr spannend, dieses Interview.
Und was ich dazu sagen muss, ist, ich kenne jetzt nicht so wahnsinnig viele Briten, aber ein paar dann doch. Und fast alle von denen haben die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Ja. Ich glaube sogar Tim Pritloff habe ich gelesen bei Twitter hier, der ja auch Deutsch-Brite ist sozusagen. Hier einer der ganz großen Podcaster, seit es überhaupt Podcasts gibt. Der hat irgendwie auch so einen in Berlin einen Termin für seine Einbürgerung bekommen und das war jetzt irgendwie, ich glaube sogar diese Woche oder so. Ja. Und das habe ich schon vor 2 Jahren getwittert, so nach dem Motto, oh, das passt ja dann ungefähr. Das ist dann ja der Tag, wo sie austreten. Das ist echt krass, dass viele Briten das gemacht haben.
Das stimmt, ich habe in Großbritannien studiert und hatte da auch einige Kommilitonen, die das natürlich sehr getroffen hat damals. Das war wirklich zur Zeit des Referendums, als ich in Großbritannien war. Und da war ein Kommilitone, der hieß Marx oder heißt Marx mit Nachnamen. Ne, und dann haben die natürlich angefangen hier so ein bisschen Ahnenforschung mäßig, ob es da nicht irgendwelche Vorfahren gibt, möglicherweise, auf die man sich berufen kann, wenn man dann die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen will. Ne, man kann natürlich nicht irgendwie jetzt so ohne weiteres irgendwie eine andere Staatsbürgerschaft beantragen. Und ich habe jetzt länger nicht mehr mit ihm gesprochen. Ich weiß nicht, ob das durch ist, ob das tatsächlich geklappt hat, ob sie es tatsächlich gemacht haben. Er hat nur damals immer so ein bisschen damit kokettiert, ne, wir schauen mal, ob es irgendwie geht oder so. Ja, also ich glaube, mir, ehrlich gesagt, würde auch der Arsch auf Grundeis gehen, wenn ich in der Situation als Brite wäre, ja.
Ja, ja. Und ich kenne wiederum auch tatsächlich Leute, die in London wohnen und Deutsche sind und auch die ganze Zeit jetzt drüber nachdenken, oh, kann ich da noch bleiben? Wie sieht das aus die nächsten Jahre? Also denen geht auch der Arsch auf Grundeis, um mal in deinem Bild zu bleiben, wie es denn da jetzt weitergeht. Und viele von denen waren auch, also die ich kenne, jetzt tatsächlich bei dieser Riesendemo auch, die vergangenes Wochenende ja stattgefunden hat. Das ist schon erstaunlich. Hast du denn, als du da studiert hast in Großbritannien, ich habe auch mal in Großbritannien studiert, das ist aber schon viele Jahre her, in Manchester damals. Hast du dann irgendwie, kannst du ein bisschen besser verstehen, warum das so passiert ist? Oder bist du da auch bis heute, wie eigentlich fast alle Experten, so immer noch perplex?
Na, das ist ein bisschen schwierig, weil, also ich habe in London studiert und in London, denkt man sowieso.
Ist auch nicht Großbritannien, oder?
Ja, genau, denkt man sowieso ein bisschen anders über dieses Thema. Und natürlich, wenn man dann da studiert, ist man sowieso auch in einer gewissen Bubble. Also was ich dann da mitbekommen habe, war natürlich eher so diese Betroffenheit. Ich muss sagen, ich hatte ein paar Vorteile dadurch, weil natürlich der Pfund abgestürzt ist und dadurch die Mieten auf einmal immer noch sehr, sehr teuer. Aber
Jan-Philipp Wilhelm, der große Profiteur des Brexits.
Ganz genau. Ja. Ganz genau von den Kollateralschäden.
Stimmt, London ist jetzt auch nicht so eine billige Stadt, muss man sagen.
Also, nee, ist eine sehr, sehr teure Stadt. Das hat ein bisschen geholfen tatsächlich. Ich wurde das natürlich auch immer wieder gefragt, auch zu der Zeit damals von Verwandten und Freunden und so. Und ich konnte da nie eine befriedigende Antwort geben und kann ich bis jetzt auch immer noch nicht geben. Und ich finde, es wird auch wirklich, je weiter dieser ganze Prozess fortschreitet, immer schwieriger zu verstehen, auch dass das Parlament jetzt so wirklich sich gegenseitig blockiert.
Diese 8 Probeabstimmungen. Ja, ja.
Genau, gestern dann diese Alternativvorschläge zum Brexit, hat auch keiner funktioniert. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Schauen wir mal, was heute rauskommt bei der Abstimmung. Ansonsten, wenn heute, glaube ich, nichts final entschieden wird, dann ist der 12. April.
Das habe ich auch gehört, ja.
Aber das Ausstiegsdatum. Und das ist ja auch nicht mehr so lang hin. 2 Wochen.
Ja, aber Daten und heute ist es jetzt wirklich soweit, hat man jetzt schon so oft gehört. Ich weiß es auch nicht. Also beobachten wir das. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Aber hast du in dem Gespräch mit Kate Connolly irgendwas gelernt oder mitgenommen, was du vorher nicht gewusst hast? Also hat dich das irgendwie nachhaltig beeindruckt, gerade wenn du in London studiert hast?
Naja, also bei ihr ist es ja genau umgekehrt, ne? Also sie ist eben Britin, die in Deutschland lebt, und das ist einfach, ja, also fand ich einfach ganz spannend, eben diese umgedrehte Perspektive zu sehen, weil ich glaube, also es ist ja so, wenn man im Ausland lebt, man verfolgt immer noch, was zu Hause los ist. Man hat natürlich noch die ganzen Kontakte und so und hat auch einen ganz anderen Blick darauf und tut sich vielleicht auch ein bisschen schwerer, so zu verstehen, was überhaupt passiert. Und ich glaube, man merkt gut, dass sie auch so ein bisschen damit kämpft, wie sie ihre Landsleute verstehen kann, ob sie die verstehen kann. Und ich glaube, ihre Lösung, dass sie dann wirklich im Prinzip direkt nach dem Referendum die Staatsbürgerschaft beantragt und dann, glaube ich, ein Jahr später auch bekommen hat, spricht auch Bände in gewisser Weise. Wie gesagt, ich möchte nicht unbedingt in ihre Haut stecken. Ja.
Das Gespräch kann man natürlich nochmal nachhören auf unserer Seite mit Kate Connolly vom Guardian. Ja, sicher eine der beiden großen Publikationen, die es gibt in Großbritannien, wenn es um ehemalige Printprodukte geht, muss man ja mittlerweile sagen. Also Times und Guardian sind so die großen, BBC natürlich nicht zu vergessen, aber als Zeitung jedenfalls sicher eine der renommiertesten Adressen, die man so finden kann, weltweit mittlerweile eigentlich. Wir haben aber noch ein anderes Thema. Kate Connolly, hast du schon gesagt, wohnt in Berlin, ist jetzt eben deutsche Staatsbürgerin, und in Berlin ist ja auch die Litfaßsäule erfunden worden. Und ich habe erst jetzt die Tage gelernt, dass Ernst Litfaß die erfunden hat. Also tatsächlich einfach, also es hätte auch die Wilhelmsäule sein können zum Beispiel.
Genau, ja. Hätte die, oder die Bollardsäule. Ja. Wir waren leider nicht kreativ genug, beziehungsweise
unsere Vorfahren jedenfalls.
Wir sind zu spät
ins Business eingestiegen.
Genau, ins Business. Oder auch nicht. Ja. Nie.
Aber tatsächlich ist die Litfaßsäule gefährdet. Man sieht es ja auch im Stadtbild immer weniger. Ich bin irgendwie persönlich, also wirklich ganz persönlich, ein großer Freund der Litfaßsäule, weil vor meinem alten Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin, gar nicht weit weg, gab es immer eine Litfaßsäule, und ich fand es irgendwie immer cool, dass das Ding da so stand und dass da immer so, ja, Informationen, meistens waren es ja irgendwie so Informationen, weiß ich nicht, in 4 Wochen ist Stadtfest und sowas, dass das da immer so dran stand, fand ich cool, aber klar, die Litfaßsäule kann auch nicht alle Zeiten überleben.
Ja, also anscheinend ist es wohl so, dass sich vielerorts diese Litfaßsäulen nicht mehr profitabel betreiben lassen. Das ist in Berlin so, das ist aber auch in Görlitz so. Und wir haben hier bei Detektor FM die schöne Rubrik Stadtgespräch, wo wir immer so einmal die Woche auf lokale Themen schauen. So lokale, Aufreger, kann man vielleicht sagen. Und genau in Görlitz ist es nämlich so, da eben wegen dieser mangelnden Profitabilität gab es Gerüchte, dass sie abgerissen werden sollen. Und die Stadtverwaltung in Görlitz hat da jetzt so eine Idee entwickelt, wie man das vielleicht verhindern könnte, weil es dann natürlich aus der Bevölkerung auch viele Leute gab, die, wie du auch meinst, die hängen da irgendwie so ist nostalgisch ein bisschen, dran, genau.
Emotional, wie auch immer, ja.
Ja, es ist halt irgendwie ein gewohnter Anblick im Stadtbild. Und es gibt jetzt eben so ein Konzept, man kann das vielleicht nennen Adopt a Litfaßsäule. Mhm. Da sind jetzt wohl interessierte Bürger im Gespräch, wie man diese Litfaßsäulen weiter betreiben kann. Nicht unbedingt kommerziell, aber irgendwie, dass man da ein Konzept findet, diese Litfaßsäulen zu erhalten. Und das ist, finde ich ganz spannend, dieses Interview. Kann man nachhören, wie übrigens alle aus unserer Rubrik Stadtgespräch. Und Ja, Görlitz. Ich war selber noch nie da. Warst du schon mal in Görlitz?
Ich war schon einmal in Görlitz und zwar letztes Jahr zum allerersten Mal, weil Görlitz ist ja relativ weit weg, egal wo man wohnt in Deutschland. Das ist ja ganz im Osten. Ja. Dementsprechend ist es selbst von Leipzig, wo wir sitzen, eine relative Reise nach Görlitz, also nach Dresden oder so, kommt man noch relativ schnell. Aber nach Görlitz dauert es nochmal. Und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Aber
das habe ich auch gehört.
Was auffällt ist, dass es auch so eine... Es ist schon eine sehr alte Stadt. Also ist die Bevölkerung relativ alt und es gibt wohl tatsächlich viele Rentner aus den alten Bundesländern, wenn man so sagen darf, die da hingezogen sind, weil sie sagen, günstige Mieten, geile Häuser, kann ich irgendwie gut wohnen, alles gut erreichbar und so. Dementsprechend stimmt, in Görlitz habe ich, glaube ich, auch ein paar Litfaßsäulen gesehen. Ich könnte dir sogar sagen, hier zwei Straßen weiter steht die nächste Litfaßsäule. Also ich habe da tatsächlich so ein bisschen irgendwie so ein kleines Fable dafür. Und in Berlin sollen 2500 Stück davon abgebaut werden. Das ist schon, ich glaube, für eine Stadt, da verändert sich einfach was, wenn das Ding nicht mehr da ist. Also hier, wie gesagt, zwei Straßen weiter wüsste ich sofort, wo eine steht. Und auch so ein bisschen britisch eigentlich zu sagen, ey komm, wir erhalten das irgendwie, wir machen da so eine Patenschaft und wir erhalten diese Tradition. Ja. Bei der Litfaßsäule finde ich das irgendwie schön.
Ja, genau. Fände ich auch schön. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich dir da so ganz folge. Ich könnte jetzt, glaube ich, nicht sagen, wo hier in der Nähe die nächste Litfaßsäule ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die Litfaßsäulen nicht mehr da sind, dass das dann auffallen würde. Mhm. Also dass dann wirklich irgendwie was fehlt.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die Litfaßsäule wichtiger ist fürs Stadtbild als jetzt so eine Telefonzelle. Da finde ich es jetzt gar nicht schlimm, dass die nicht mehr da sind. Also klar, die waren auch früher irgendwie an jeder Ecke und ich wüsste auch noch, wo mal eine gestanden hat hier um die Ecke, aber das finde ich jetzt nicht so dramatisch, dass sie nicht mehr da sind. Mhm. Aber Litfaßsäule an sich hat irgendwie was Heimeliges. Aber das ist vielleicht auch nur so ein persönlicher Spleen von mir.
Save the Litfaßsäule.
Save the Litfaßsäule, genau. Geht raus und rettet die Litfaßsäule bei euch um die Ecke. Was aber mir dabei natürlich einfällt, ist, dass das Geschäftsmodell sozusagen, was dahinter steht, natürlich nicht mehr so richtig gut funktioniert. Nämlich analog irgendwas draufzukleben. Werbung, Konzertankündigungen oder sowas. Ja. Interessanterweise scheint es aber auch andersrum so zu sein, dass gerade die Betreiber dieser Litfaßsäulen, also zum Beispiel Ströer oder Wall, also die Großen oder JC Dassault und so, dass die wahnsinnig viel Geld verdienen mit digitalen Sachen. Und das ist ja auch sehr auffällig, wenn man mal so in Bahnhöfen unterwegs ist oder so, wie viele digitale Displays es da mittlerweile gibt und wie viele Spots da auch drüber laufen und so. Und das muss ein wahnsinnig profitables Geschäft sein.
Ja.
Von daher scheint die Litfaßsäule ja doch irgendwie überlebt zu haben, also im öffentlichen Raum so ein bisschen als Ding. Eben jetzt aber dann halt als digitales Anzeigeding.
Ja.
Also Litfaßsäule lebt irgendwie vielleicht auch weiter in diesen, doch etwas nicht ganz so emotionalen Stelen, die da überall in den Räumen sind.
Das stimmt, aber vielleicht in 100 Jahren sprechen wir auch über diese ganz anders.
möglicherweise. Vielleicht sagen dann Leute, oh, die sollen bitte nicht abgebaut werden, weil...
Genau, keine Lust auf die ganzen neuen Hologramme richtig, oder was auch immer.
Genau, immer nur über die Brille oder sonst wie Dinge.
Genau.
Wenn wir schon einmal über den großen Gesprächswert reden, dann gab es hier in der Redaktion tatsächlich auch immer so am Mittagstisch ein Thema, wo sich auch viele Sportinteressierte so ein bisschen aufgeregt haben. Und zwar will die UEFA ja jetzt vielleicht dann doch so eine europäische Riesen-Superliga bauen, also wo dann Barcelona, Mailand, Bayern, Dortmund und Chelsea gegeneinander spielen die ganze Zeit und die dann auch den großen Ligen Konkurrenz machen, also tatsächlich Bundesliga und Premier League.
Ja, es ist allerdings nicht so, dass die UEFA das machen will, sondern es ist so, dass die Vereine, also es gibt so einen Zusammenschluss der europäischen Vereine oder Top-Vereine, kann man sagen, Profivereine, die wollen das machen und wir haben diese Woche gesprochen mit dem Chefredakteur vom Kicker, Jörg Jakob heißt der. Und der ist der Meinung, dass diese European Super League, dass das vielleicht eher nur so eine Drohkulisse ist, um die UEFA dazu zu bringen, die Champions League und die Europa League und die bestehenden Wettbewerbe so ein bisschen zu reformieren, dass die Vereine da einfach noch mehr von profitieren können. Also sozusagen, sie drohen damit, so ihr ganz eigenes Ding zu machen. Ja, wollen im Prinzip dadurch, dass die UEFA ihren Wünschen entgegenkommt und die Wünsche sind natürlich irgendwie ganz klar, Planungssicherheit, mehr Geld.
Mehr Geld, ja.
Ja, und ich finde das ganz schwierig, grundsätzlich ist ja nichts zu sagen gegen Veränderung. Ich meine, die Champions League ist ja auch nicht irgendwie vom Himmel gefallen und schon immer da, die wurde ja auch irgendwann mal gegründet, dann Europapokal und so. Also gegen Reform ist grundsätzlich nichts zu sagen. Es ist natürlich immer so dieser Beigeschmack der immer weiter fortschreitenden Kommerzialisierung des Fußballs.
Ich habe schon das Gefühl, dass sie es ein bisschen übertreiben. Also ich gebe dem Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob schon recht und auch dir, dass das natürlich schon immer da war. Und ich persönlich kann mich an zwei Situationen erinnern. Einmal so Ende der 90er, als die Champions League gerade so ein paar Jahre da war, da hieß es auch, ach, da können wir auch eine richtige Liga machen und spielen gar nicht mehr in der Bundesliga und so. Das war so eine Drohung damals so von Rummenigge und Hoeneß. Dann gab es diese Drohung auch so schon mal vor so 3-4 Jahren nochmal, als irgendwie auch so die ganzen Gruppenphasen und so, gab es auch schon mal so dieses, wir machen das mal. Aber jetzt scheint es mir so zu sein, als ob es doch ein bisschen ernster ist, weil die ganzen oder viele der Treiber dieser Idee kommen wohl aus den südeuropäischen Ländern, also aus Italien, Spanien und so. Und da ist es ja tatsächlich so, dass da 3-4 Clubs komplett alles bestimmen und nur untereinander ausmachen, wer eigentlich Meister wird. Also ja, egal, ob jetzt italienische oder spanische Liga. Und die sagen, ach, da müssen wir eigentlich nicht mehr gegen Extremadura spielen oder so, sondern wir können das mal schön sein lassen. Und der Widerstand kommt wohl vor allen Dingen aus England. Also die Premier League ist natürlich insgesamt ein wahnsinniges Erfolgsmodell, auch weltweit. Und tatsächlich wohl auch von der Bundesliga, die eben auch sagen, naja, samstags soll dann bitte nicht Real Madrid gegen Bayern spielen, weil da spielt ja Bayern im Zweifel auch mal gegen Augsburg oder so.
Ja.
Und da glaube ich schon, oder habe ich so ein bisschen Angst, dass die Fußballverantwortlichen, also sowohl bei der UEFA als aber auch bei den Vereinen, doch diese Schraube so ein bisschen überdrehen. Also ich sage nur Nations League und so die letzten Jahre, ich habe so das Gefühl, dass man da nicht mehr so richtig mitbekommt, dass es eigentlich schon überdreht ist und viele Leute auch schon die Schnauze voll haben und eben nicht mehr den x-ten Wettbewerb sich angucken und man da oben aber immer noch denkt, naja, wir können noch mal ein bisschen mehr Geld verdienen. Also ich glaube schon, dass da so ein bisschen Realitätsverlust stattfindet.
Ich würde dir auch insofern zustimmen, ich merke das auch an mir, ich verfolge Fußball viel, viel weniger, als ich es noch bis vor ein paar Jahren getan habe. Allerdings ist es dann so, dass wenn ich Fußball schaue, dann schaue ich natürlich die großen Spiele in der Champions League. Also dann schaue ich irgendwie Bayern-Liverpool und nicht Bayern-Augsburg im Zweifel. Ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten und habe auch so ein bisschen vielleicht ein schlechtes Gewissen, dass möglicherweise ich da die Zielgruppe sein könnte von so einer European Super League.
Sportlich wäre das natürlich total interessant, also gibt es ja auch in anderen Sportarten, ne, so im Basketball oder so, wenn eben immer nur die Top-Vereine gegeneinander spielen, kann natürlich schon, also ohne Frage, wenn auf einmal Liverpool gegen Barcelona spielt am Samstag, wäre die Sportschau, wenn es dann so eine gäbe, natürlich deutlich interessanter. Da fühle ich mich auch ertappt, ohne Frage. Aber ich glaube wirklich, dass vor allen Dingen der Fan, der ins Stadion geht, der in Augsburg ins Stadion geht, der hat dann echt, das ist dann einfach zu viel.
Ich kenne auch so, ich kenne die andere Seite auch so ein bisschen. Ich komme ja ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart und habe da auch noch relativ viel Kontakt zu meinen Freunden. Und da gibt es so ein paar, die wirklich Dauerkarte in der Mercedes-Benz Arena haben und so. Und
Gottlieb-Daimler-Stadion, wie es früher mal
hieß. Neckar-Stadion, ich glaube, das hatte viele Namen in seiner langen Geschichte. Genau, und also ich glaube, die würde sowas wirklich sehr hart treffen. Und am Ende sind es, glaube ich, auch wirklich diese Leute, die den Fußball tragen. Und nicht ich und nicht du wahrscheinlich. Und entsprechend ist natürlich da die Gefahr, dass man sich's vergrault mit denen und ob dann das Produkt Fußball überhaupt noch so gut funktioniert, ist nochmal eine ganz andere Frage.
Ich bin auch total gespannt. Auf der anderen Seite kann man wirklich auch sagen, die letzten Jahre strafen uns beide Lügen, also oder allgemein die Skeptiker, weil egal wie viel mehr Fußball es gab, es hat immer noch funktioniert. Also es ist irgendwie, gucken dann doch noch mehr Leute bestellen irgendwelche Premium-Abos bei DAZN oder Sky und wie sie alle heißen.
Ja.
Schauen wir mal, also wie sich das so entwickelt. Aber ich habe irgendwie auch so das Gefühl, auch so mit den Fanprotesten der letzten Jahre und auch mit der durchaus sinkenden Aufmerksamkeit für die letzte Fußball-WM in Russland und so, da ist eine Gefahr da, dass die Fußballverantwortlichen die Schraube da doch überdrehen.
Ja.
Ein Thema habe ich noch, was mir in dieser Woche hängen geblieben ist, weil ich persönlich sagen muss, dass mir die Künstlerin sehr ans Herz gewachsen ist. Charlotte Brandy war diese Woche hier bei uns zu Gast. Mhm. Von Me and My Drummer. Die ist mittlerweile ja solo unterwegs, hat ein neues Album, The Magician heißt das. Und sie hat hier auf ihrem Klavier ein paar sehr coole Songs dagelassen. Und die Detektor FM Session mit Charlotte Brandy, die eben früher bei Me and My Drummer mit dabei war. Also das war ja so ein Pop-Duo, also zu zweit. Die ist jetzt solo unterwegs. Und das kann man auch nochmal sich angucken in unserem YouTube-Kanal. Detektor FM hat ja auch einen eigenen YouTube-Kanal.
Indeed.
Da gibt es zum Beispiel den Song Defenseless, den man da nachgucken kann. Und auf unserer Website im Bereich Musik logischerweise das ganze Gespräch auch nochmal zum Nachhören. Unsere Musikredaktion hat so ein bisschen auch verglichen mit Kate Bush. Großer Vergleich, ohne Frage, aber sehr, sehr hörenswerte Session, sehr, sehr interessantes Interview. Und sie erzählt zum Beispiel auch so schöne Sachen, dass sie nachmittags tatsächlich aus der Schule immer gekommen ist und zuerst sich erstmal ans Klavier gesetzt hat, freiwillig.
Also ich musste man da immer zwingen.
Ich kenne nur Leute, wo es andersrum war. Du warst auch einer von denen, wo man... Hattest du Klavierunterricht?
Ja, ich hatte Klavierunterricht, glaube ich, von da war ich 7 oder so bis ich 16 war.
Und ui.
Es ist
strenge aber, Eltern.
Ja. es ist leider, muss man sagen, wenig hängen geblieben dann. Dafür, dass es doch eine sehr lange Zeit war.
Ja, wenig bis nichts oder?
Nee, also so ein bisschen was klimpern kann ich schon. Hab natürlich jetzt in meiner Wohnung hier kein Klavier. Mhm. Ist ja doch eher ein Luxusprodukt. so ein paar Tausender muss man da ja durchaus hinlegen, ja. Um sich so ein Klavier in die Wohnung zu stellen.
Nicht mal so ein Keyboard in der Ecke oder so?
Nee, ich bin dann irgendwann auch auf Gitarre umgestiegen und habe entsprechend eine Gitarre in der Wohnung hängen. Und ich glaube, damit ist es dann auch getan.
Kannst du die benutzen oder?
Ja, so ein bisschen Akkorde schrammeln kann ich schon. Ich hatte auch mal überlegt, ob wir vielleicht hier so eine Detektor-Band gründen sollen können.
Rede mal mit Gregor, unserem Musikchef, der kann sehr gut Gitarre spielen.
Genau, vielleicht müssen wir ein bisschen rumfragen, ob wir
Juliane
die Instrumente
singt,
alle...
Weiß ich zum Beispiel. Also ja, das könnte funktionieren. Bei mir ist hoffnungslos, kann ich gar nicht schon mal sagen. Ich habe, glaube ich, schon 12 Trillionen Mal versucht, Gitarre anzufangen. Immer so, wenn der Winter losgeht und dann denke ich immer so, ach, könnte man ja mal. Dieses Jahr nicht, habe ich gar nicht versucht, aber die letzten Jahre immer und ich, ja, egal.
Ukulele ist gut zum Einstieg.
Ja, vielleicht, ja. Jeder erzählt mir auch anders, was man lernen kann und so. Ich habe schon viele, viele, viele erfolgreiche Scheiterversuche hinter mir. Ist bei dir noch irgendwas hängen geblieben diese Woche bei Detektor oder auch außerhalb, wo du sagst, Mensch, das wollte ich nochmal kurz loswerden?
Zwei Sachen könnte ich vielleicht nochmal loswerden hier. Ich bin seit ein paar Wochen wirklich sehr, sehr großer Fan von dem New York Times Nachrichtenpodcast, The Daily heißt der. Da bin ich richtig süchtig geworden danach. Nicht nur, I'm Michael Barbaro. ich habe mich wirklich so ein bisschen verliebt in seine Diktion, wenn man das so sagen kann. Also das ist sehr besonders. Am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, ob ich das nicht nervig finde. Mittlerweile hat es für mich wirklich was Vertrautes, diesen Podcast zu hören. Und es ist wahnsinnig guter Journalismus. Also
8 Leute arbeiten da, glaube ich, mittlerweile.
Ja. Sehr, sehr hintergründig, immer viele, viele so Nachrichtentöne. Also sie haben dann immer so also Zusammenschnitte aus irgendwelchen TV-Sendungen und so, wo man dann so richtig das Gefühl hat, man ist da drin und sowas. Und zum Beispiel diese Woche habe ich was gehört über Benjamin Netanyahu, den israelischen Premierminister, der sich ja jetzt in, glaube ich, nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende drauf sind Wahlen in Israel. Und es ging so ein bisschen um die Frage, warum die Israelis nach wie vor Benjamin Netanyahu wählen. Also alle Umfragen deuten ja darauf hin, dass er wieder gewählt wird, obwohl gegen ihn diese ganzen Ermittlungsverfahren wegen Korruption, wegen Bestechung und sowas laufen. Und da schauen die sich dann einfach seine ganze Karriere in der Politik an, wie sich das alles entwickelt hat mit hier Friedensabkommen da und dann irgendwie doch wieder Anschläge und sowas und wie ihn das auch geprägt hat, wie die Israelis das auch geprägt hat. Das ist wirklich spannend. Die haben jeden Tag dann irgendwie immer so einen Schwerpunkt, den sie sich da aussuchen und ist wahnsinnig gut gemacht und wirklich hat sowas für mich mittlerweile wirklich sowas ganz Vertrautes, die Stimme von Michael Barbaro zu hören. Also sehr empfehlenswert.
Wann hörst du das immer? Morgens, abends?
Manchmal fange ich morgens an und höre dann abends auf. Ja, ich höre auch nicht jede Episode. Ich schaue immer so, was interessiert mich, was war diese Woche. Das ist ja wirklich, also die bringen jeden Tag The Daily, jeden Wochentag eine neue Folge raus. Kann man ja auch irgendwie gar nicht sich alles anhören. Und ist jetzt auch für uns nicht alles so relevant, natürlich, was passiert in den USA. Ja, aber ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Podcast, ja.
Kriegst du von mir ein +1. Ich muss zugeben, ich höre vielleicht so einmal im Monat oder so mal eine Episode und scroll mich so ein bisschen durch und denke so, die finde ich jetzt wahnsinnig interessant. Die Netanyahu-Episode war jetzt noch nicht dabei, aber ohne Frage, einer der Goldstandard-Podcasts, die es gerade so gibt, würde ich sagen, The Daily. Gucken auch ganz, 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 ganz viele drauf, muss man sagen. Ne? Also ich glaube zum Beispiel der Tag vom Deutschlandfunk und so geht schon auch stark in die Richtung.
Das ist mir auch schon häufiger aufgefallen, dass wenn man irgendwie was im New York Times Podcast hört, die nächsten Tage findet man das auch hier in verschiedener Art und Weise wieder.
Klar, ja. Ich meine, am Ende gucken natürlich alle, was sind gerade die Themen, die auch die Leute interessieren, und dann bietet sich das schon an. Und die New York Times hat ja auch oft sehr, sehr exklusive Geschichten, die dann wiederum sich ja auch weiter drehen international. Und du hattest aber noch einen zweiten Tipp.
Ich hatte noch einen zweiten Tipp, genau. Eine Netflix-Serie, Sex Education heißt die.
Na!
Hast du gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Ja, und?
Ja, super.
Wahnsinn, oder?
Total,
also ich hab mich richtig wieder in meine Teenie-Zeit zurückversetzt gefühlt irgendwie. Also
ja.
man hat wirklich mit den Charakteren zusammen wieder Schmetterlinge im Bauch. Also es ist wirklich total gut gemacht. Es geht um Sex, es geht um irgendwie Aufwachsen, erwachsen werden und sowas. Und ja, es gibt viel, viel Potenzial dafür, dass es sehr, sehr peinlich sein könnte, aber ist es nie. Und das ist wirklich das, was die Serie ausmacht, finde ich.
Volle Punktzahl, gehe ich total mit. Also es ist vielleicht eine der besten Serien, die ich die letzten Monate gesehen habe, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass gerade so dieses mit den Unsicherheiten, die man ja in diesem Alter und vielleicht auch später immer noch hat, gerade wenn es um Beziehungen geht und auch diese Verletzlichkeiten und so, dass damit wahnsinnig elegant umgegangen wird und trotzdem auch auf eine subtil lustige Weise. Das ist wieder so ein typisches, wir haben ja mit Brexit angefangen, ich finde es so ein bisschen typisch britische Art, so Themen umzusetzen. Amerikanisch hätte mir das, glaube ich, nicht gefallen und hätte das auch nicht funktioniert für mich als Zuschauer. Aber durch diese britische Art total cool. Und ich muss zugeben, also ich fand die Serie, ich gebe dir in allen Punkten recht, total super, geiler Hauptdarsteller, geiler Cast, super Geschichte. Auch hinten raus gibt es einen schönen Twist und so. Was ich am Anfang aber gar nicht so richtig wusste, ist, in welcher Zeit spielt das eigentlich? Am Anfang dachte ich, das spielt so in den 80ern oder so.
Ja.
Aber es spielt eigentlich heute. Also das ist eigentlich ganz cool, dass die Zeit gar nicht so richtig definiert ist. Aber natürlich haben alle Handys und so. Aber auch, was die Leute so tragen und so, also
auch der Ort nicht so richtig. Mhm. Also ich glaube, man
ist gar
merkt,
nicht so richtig britisch, klassisch. So.
Ja. Man merkt schon, dass es auch für ein amerikanisches Publikum irgendwie interessant sein soll. Also das ist aber wirklich, also ich fand das auch spannend. So die Klamotten, ne, das ist sehr 80s. Alles.
Total.
Es
hat so ein bisschen auch so ein Look and Feel wie diese, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, diese Mystery-Serie mit den Kindern.
Stranger Things.
Stranger Things. Ja. Es geht so ein bisschen in die Richtung, die fahren auch mit den Fahrrädern durch die Gegend und so. Also, aber ein bisschen älter sind sie natürlich als die Stranger Things-Leute, aber irgendwie herrlich. Also wirklich total super. Mich hat es auch voll reingezogen und es hat wenige Tage gedauert. Bis ich die durch hatte.
Ja,
also
bei meiner Freundin und mir genau zwei.
Okay, das ist nochmal schneller als bei mir, aber ja. Ich weiß, dass auch viele hier, Claudius zum Beispiel, hat es glaube ich auch in ein oder zwei Tagen irgendwie durchgebinged irgendwie.
Ja.
Absolute Empfehlung. Schieße ich gleich noch eins hinterher. Bei mir, ich habe jetzt gerade relativ spät vielleicht oder kam erst Anfang des Jahres raus, Matrioschka. Fand ich auch ganz cool.
Genial.
Auch auf Netflix. Ganz anderes Konzept, aber auch geil. Ist bei mir auch hängen geblieben auf jeden Fall.
Also ja, bei mir ganz genauso. Das waren wirklich die zwei Serien, die ich geschaut habe in letzter Zeit. Spannend, dass du die auch gesehen hast.
Wir sind uns einfach so nah, deswegen machen wir das hier auch zusammen.
Ganz genau. Detektor, die Detektor-Bubble.
Genau, wir gucken alle dieselben Serien und interessieren uns für dieselben Sachen. Nein, ich sage vielen Dank. I'm Christian Bollett.
And I'm Jan-Philipp Wilhelm.
See you next, hear you next time. Wir sind raus für diese Woche. Wünschen schönes Wochenende mit Serien rausgehen. Das Wetter soll schon wieder gut werden. Ich will nicht immer sagen, das Wetter wird gut, aber soll schon wieder. Jetzt Samstag soll super Wetter werden.
War übel diese Woche. Also zumindest hier in Leipzig. Die Woche über wirklich schlecht. Also
aber morgen wird es besser.
Ja.
In diesem Sinne, bis bald. Tschüss.
Ciao.
Sie wollen mehr Detektor FM hören? Dann richten Sie doch einen Dauerauftrag für die alternative Rundfunkgebühr ein. Alle notwendigen Infos gibt es unter detektor.fm/danke.